September 1981 in München. Auf der Theresienwiese tobt das Oktoberfest. Im berühmten Armbrustschützenzelt von Paulaner läuft das Geschäft prächtig. Es ist das Reich von Wirt Richard Süßmeier, der hinter der Theke mit anpackt. Eine seiner Kellnerinnen kommt auf ihn zu.
Herr Süßmeier, wissen Sie, was man sich draußen erzählt?
Solange es meinen Gästen nicht den Durst verhagelt, will ich es nicht wissen.
Doch, wollen Sie. Im Hofbräuzelt nebenan soll das Bier knapp werden. Sehr knapp.
Unsinn. Die haben Vorräte für eine ganze Armee, so wie wir.
Wenn ich's doch sage. Da drüben schäumt nur noch der Wirt.
Ein paar Gäste drehen sich neugierig um. Das Gerücht wandert durch die Reihen. Der Paulanerwirt schwankt zwischen Schadenfreude und Mitleid.
Wenn das stimmt, dann wird das morgen in allen Zeitungen stehen. Hofbräu ohne Bier. Der Lacher des Jahres.
Plötzlich steht eine Gestalt in der Küche zwischen Bier und Brathändel. Es ist Günter Steinberg, der Chef des Hofbräuzelts nebenan. Er wirkt ernster als sonst. Der Paulanerwirt erkennt sofort, dass es kein Freundschaftsbesuch ist.
Na da, schau an. Also sind die Gerüchte wahr? Dem Hofbräuwirt ist das Hofbräu ausgegangen. Mir ist jetzt nicht nach Scherzen, Richard. Es ist ernst. Kannst du mir aushelfen? Wenn meine Gäste bemerken, dass das Bier aus ist, dann kommen sie zu mir rüber, wo es richtiges Bier gibt. Was überlegst du so lange? Du willst mich doch nicht auflaufen lassen. Wir sind auch Kollegen. Das könnte dir genauso passieren.
Nur die Ruhe. Auf der Wiesen lässt man sich nicht im Stich.
Ich wollte nur deinen Gesichtsausdruck sehen. Holt ein großes Hirschfass aus dem Lager und ein paar Männer, die mit anpacken. Du wirst mich diesen Abend niemals vergessen lassen, stimmt's? Worauf du einen lassen kannst, Günther.
1981 fließt im traditionsreichen Hofbräuzelt für einen Abend Paulanerbier, ohne dass jemand den Unterschied bemerkt. Ein Abend, der zeigt, wie die Münchner Bierbranche sein kann. Laut, herzlich, solidarisch. Mit Wirten, die sich die Hand reichen, ohne sich den Markt streitig zu machen. Doch während auf der Wiesen noch gelacht wird, beginnt hinter der ehemaligen Klosterfassade ein Machtspiel um Einfluss und Kapital. Immobilienmagnate und internationale Bierkonzerne wittern bei Paulaner nicht nur den Duft von Malz, sondern den Geruch von satten Dividenden. Erfolgsgeschichten schreibt man selten allein. Dafür braucht es einen starken Partner an der Seite. Genau das ist die Commerzbank seit über 155 Jahren für ihre Privat-, Unternehmer- und Firmenkunden. Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt sie Lösungen, schafft Perspektiven und hilft dabei, Ziele zu erreichen. Ob die Teekanne-Gruppe, die Traditionsbäckerei Hinkel aus Düsseldorf oder Basketballprofi Oscar da Silva. Echte Kunden stehen für diese Erfolgsgeschichten. Sucht ihr für eure eigene Erfolgsgeschichte einen verlässlichen Finanzpartner? Dann ist die Commerzbank die Bank an eurer Seite. Erfahrt mehr unter www.commerzbank.de/Erfolgsgeschichten. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.
Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium, die Paulaner-Story von Studio J.
In der letzten Folge durchlief Paulaner drei Jahrhunderte Braugeschichte. Vom verbotenen Mönchsbier, das den Zorn der Münchner Konkurrenz auf sich zog, bis zur modernsten Brauerei der Stadt. Errichtet von Franz Xaver Zacherl und seiner Familie. Dann kam der Zweite Weltkrieg und Münchens Biere wurden zu einem Propagandainstrument des Dritten Reichs. Am Ende liegt die Paulaner Brauerei in Trümmern, doch der neue Vorstand versteht es, aus den Ruinen Kapital zu schlagen. Paulaner gehört zu den Gewinnern, als Deutschland sein Wirtschaftswunder erlebt und Bier zum Symbol des Aufstiegs wird. Mitten im Aufschwung entdeckt Paulaner neue, äußerst ergiebige Quellen. Zum einen eine alte Klosterspezialität, die bald weltweit für bayerische Trinkkultur stehen wird. Und zum anderen ein unscheinbares Mixgetränk, erfunden von der Konkurrenz, doch zu verlockend für das einst so fromme Klosterbräu. Diese Folge führt in eine neue Paulaner-Ära, geprägt von Fußballlegenden und Spezi-Deals. Vom ersten alkoholfreien Weißbier bis zu jenem Selfmade-Millionär, der mit Hilfe von Paulaner ein Imperium baut. Das ist Folge 2: Bier, Brause und Beton. Anfang der 50er Jahre in Augsburg. In einem Gasthaus am Rathausplatz sitzt ein Vater mit seinem Sohn, der in Nürnberg studiert. Die Wirtin kommt mit zwei Getränken an den Tisch.
So, die Herren, für den Herrn Papa das Bier und für den Sohnemann unsere Hauslimo. Wohl bekomm's.
Deine Limo sieht aus wie Schuhcreme mit Sprudel. Warum trinkst du kein Bier wie alle anderen?
Probier's erst mal, bevor du rummoserst, Vater. Es ist eine Mischung aus Cola und Orangenlimo. Das trinken in Nürnberg alle. Einfach der Hammer, das Zeug.
Hammer, ihr jungen Leute mit euren Ausdrücken. Als ich in deinem Alter war, hat man Hämmer zum Arbeiten benutzt. Na los, gib halt her die Schuhcreme. Oh, sehr süß und fruchtig. Eindeutig zu viel Cola und Kohlensäure. Die Balance zwischen Frucht und Sprudel passt nicht.
Immer muss der Bierbrauer in dir das Rezept analysieren. Kein Getränk kann einfach nur schmecken. Aber du hast recht. Jedes Wirtshaus macht das anders. Die einen nehmen Coca-Cola, die anderen Afri-Cola. Und oft ist zu wenig Orangenlimo drin.
Interessant. Frau Wirtin, kommen Sie mal bitte, Gnädigste.
Stimmt etwas nicht mit den Getränken?
Keineswegs. Wir haben uns nur gefragt, Ihre Hauslimo, die gibt's wohl nicht auch fertig zu kaufen?
Wo denken Sie hin? Jede wird frisch für den Gast gemischt. Aber ehrlich gesagt, es ist ein Kreuz damit. Mal bleibt Cola übrig, mal Orangenlimo. Und am nächsten Tag ist beides schal.
Scheint aber gut zu laufen, Ihre Mischung. Woher kommt denn dieser plötzliche Trend?
Sie stellen Fragen. Im Krieg waren die Leute auf Cola-Entzug, so viel weiß ich. Dafür gab's Fruchtlimos wie Fanta. Jetzt gibt's wieder beides und das nicht so knapp. Drum war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kam, beides in einem Glas zu bestellen.
Denkst du etwa darüber nach, die Limo abzufüllen, Vater?
Vielleicht. Ich nehme die Idee zumindest mal mit in den Betrieb. Aber wenn wir damit anfangen, brauchen wir noch einen guten Namen für die Schuhcreme-Brause.
Nach dem Krieg wird Cola in Deutschland zum Symbol des amerikanischen Aufbruchs. Bald entwickelt sich in den Gaststätten eine neue, typisch deutsche Vorliebe. Cola gemischt mit Orangenlimonade. Die Augsburger Familienbrauerei Riegele gehört zu den Pionieren im Bereich alkoholfreier Getränke. Inspiriert von den Mischgetränken in den Kneipen, bringt sie ein fertig abgefülltes Cola-Orangengetränk auf den Markt. Der Name? Spezi. Dieser stammt vom bayerischen Wort für guter Freund. Unter diesem Begriff vertreibt Riegele zunächst ein Bier, bevor die Brauerei ihn markenrechtlich schützen lässt und für die neue Limonade nutzt. Während die Riegeler Spezi in Augsburg Fahrt aufnimmt, sitzt in München ein neuer Chef bei der Paulaner Salvator Thomasbräu AG im Sattel. Bernhard Schäublein, Vorstandsvorsitzender und Krisenmanager der Brauerei. Ein Mann mit kühlem Kopf und Sportsgeist. Er war vor dem Krieg ein leidenschaftlicher Eishockeyspieler mit Meistertitel und ist nun der Stratege im Sudhaus. Unter seiner Führung wird aus den Ruinen wieder ein Braubetrieb. Mit 370 Beschäftigten, viel Improvisation und unerschütterlichem Glauben an die eigene Marke bringt er den Jahresausstoß von 100.000 auf über 730.000 Hektoliter zurück. Bis 1957 erreicht Paulaner wieder das Vorkriegsniveau und wächst anschließend jährlich um 8%. Schäublein denkt dabei weiter als viele seiner Zeit. Er setzt früh auf Flaschenbier, das ab 1955 mehr als die Hälfte der Produktion ausmacht, und öffnet Paulaner für Exportmärkte wie die Schweiz, Italien, Frankreich und Belgien. Ein kühner Schritt in einer Zeit, in der bayerisches Bier außerhalb Deutschlands kaum jemand kennt. Auch die Produktpalette wächst mit den Ansprüchen der Zeit. Vom Münchner Hell über Dunkel und Märzen bis hin zum Pilz. Und das Salvator Starkbier erlebt ein Comeback, nachdem der Krieg die Starkbierproduktion fast zum Stillstand gebracht hatte. Damit knüpft Paulaner wieder an seine Salvator-Tradition an. Unter Bernhard Schäublein beginnt eine Phase entschlossener Modernisierung. Neue Anlagen, eigene Tiefbrunnen mit Wasser aus 240 Metern Tiefe. Mit dem Slogan »Gut, besser, Paulaner« lässt er einen Werbeslogan kreieren, der bis heute immer noch in aller Munde ist. Während Paulaner sich modernisiert und wächst, behält Schäublein den Markt genau im Blick und wird so auf den wachsenden Erfolg der Augsburger Familienbrauerei Riegele mit ihrer neuen Trendbrause aufmerksam. Ende der 60er Jahre in München. Es tagt der Vorstand der Paulaner Salvator Thomasbräu AG. Auf dem Tisch befinden sich Marktberichte und mehrere Flaschen einer braunen Limonade. Der Vorstandsvorsitzende Bernhard Schäublein übernimmt das Wort.
Diese Cola-Orangenmischung hier, Spezi, stammt von Riegele in Augsburg.
Eine Brauerei, die Limonade verkauft. Was kommt als nächstes? Alkoholfreies Bier?
Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Die verkaufen davon inzwischen über 100.000 Flaschen im Monat. Vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene.
Ein weiteres Vorstandsmitglied meldet sich zu Wort.
Riegele hat den Namen Spezi schon vor Jahren als Marke eintragen lassen. Das wirkt durchaus strategisch. Cola mit Orangenlimo, das ist hier im Süden Deutschlands ein wachsender Trend. Wenn wir nicht aktiv werden, überlassen wir den Markt den Amis.
Was haben die Amerikaner damit zu tun?
Angeblich plant Pepsi eine eigene Cola-Orangen-Mischung für Deutschland. Nicht unter der Marke Spezi, sondern unter dem Namen Schwippschwapp, um den Markenschutz von Riegele zu umgehen.
Ja, Schwippschwapp. Warum nicht gleich Gluck-Gluck, wie das Geräusch, wenn Pepsi mit dieser Schnapsidee baden geht?
Was spricht dagegen, wenn wir ihnen zuvorkommen und selbst ein Mixgetränk rausbringen? Ob Bier oder Limo, produktionsseitig wäre das keine große Herausforderung.
Ja, aber dann nicht mit einem Namen wie Schwippschwapp. Damit gewinnt man keinen Blumentopf. Schäublein, was meinen Sie dazu? Und wenn wir sie trotzdem Spezi nennen?
Ende der 1960er Jahre bringt die Paulaner Salvator Thomasbräu AG ihre eigene Cola-Orangenlimonade heraus. Unter dem von Riegele geschützten Namen Spezi. Eine Entscheidung, die zu einer Auseinandersetzung mit der Augsburger Brauerei führt, der eigentlichen Spezi-Erfinderin. 1974 zahlt Paulaner einmalig 10.000 D-Mark an Riegele, um den Namen Paulaner Spezi verwenden zu dürfen. Heute wären das etwa 30.000 Euro. Ein Abkommen mit Folgen, das Jahrzehnte später die Gerichte beschäftigen wird. Denn Spezi ist kein vorübergehender Trend, sondern gekommen, um zu bleiben. Im Geschäftsjahr 1970 steigert Paulaner den Bierausstoß auf nahezu 1 Million Hektoliter und liegt damit hinter Löwenbräu auf Platz 2 von Münchens Brauereien. Der Umsatz erreicht mehr als 94 Millionen Mark, etwa 200 Millionen Euro. Die Zahl der Angestellten überschreitet erstmals die Marke von 1000 Beschäftigten. Schäublein und sein Vorstand setzen damit den Kurs als wachstumsstarke und modern aufgestellte Brauerei konsequent fort. Paulaner hat einen Lauf und schielt bereits aufs nächste Spielfeld. Der deutsche Profifußball steht vor einem Umbruch, der eine Partnerschaft möglich macht, die Sportgeschichte schreiben wird. ...1973 in der Marketingabteilung von Paulaner in München. Zwischen Bierdeckeln und Skizzen für neue Werbeplakate sitzt ein Trio aus Marketingleuten. Eine Meldung macht die Runde.
Habt ihr es schon gehört? Der DFB will Trikotwerbung erlauben, nach monatelangem Druck von Vereinen und Sponsoren.
Ja, Hertha BSC soll bereits mit Campari verhandeln.
Halleluja, da muss Eintracht Braunschweig wenigstens nicht mehr den Jägermeister Hirsch als Vereinslogo missbrauchen, nur um das Werbeverbot zu umgehen.
Bin ich hier die Einzige, die Schnapswerbung im Fußball etwas fragwürdig findet?
Ach komm, du bist doch nur neidisch, dass die schon auf dem Spielfeld vertreten sind und wir nicht. Stell dir mal vor, Paulaner auf einem bayerischen Trikot, das wär's.
Apropos, ratet mal, mit wem der FC Bayern anscheinend gerade verhandelt.
Na, nicht mit uns, davon wüsste ich. Sicherlich eine Münchner Marke. BMW vielleicht?
Nee, Adidas.
Adidas? Eine fränkische Sportmarke für einen Münchner Fußballclub? Puh, welch vertane Chance. Man stelle sich nur vor,
Unser Paulaner auf dem Rücken von Franz Beckenbauer und Sepp Maier. Legende trifft Legenden.
Paulaner und der FCB. Der Gedanke gefällt mir. Daraus müsste sich doch was machen lassen.
1974 schließt Paulaner-Chef Bernhard Schäublein mit dem FC Bayern München eine Bierpartnerschaft ab. Ein Deal, der weit über klassische Werbung hinausgeht. Paulaner wird exklusiver Bierlieferant im Stadion und nutzt den Verein fortan als Aushängeschild der eigenen Marke. Die perfekte Symbiose aus Fußball, Fernsehen und Volksfest. Für die Großbrauerei bedeutet das vor allem eins: zusätzliche Reichweite und Exklusivpräsenz im Stadionumfeld. Und Paulaner wird zum Markenprofiteur eines sportlichen Ausnahmejahres des FC Bayern. Der FC Bayern gewinnt in dieser Saison sowohl die deutsche Meisterschaft als auch den Europapokal der Landesmeister, den Vorläufer der heutigen Champions League. Ein strategischer Glücksfall. Die Biermarke profitiert von der enormen Medienpräsenz des Vereins und verankert sich erstmals fest im Umfeld des Spitzensports. In den folgenden Jahren modernisiert Schäublein nicht nur die Anlagen, sondern auch die gesamte Prozesskette. Automatische Förderbänder ersetzen Handarbeit, Palettieranlagen und computergestützte Lagersteuerung beschleunigen den Warenfluss. Auch seine Investitionen in die Vertriebsarbeit zahlen sich aus. In Italien, den USA und später auch in Asien entwickelt sich das Weißbier zum Exportschlager. Dort gilt Paulaner als Synonym für das echte Deutschland, das echte München, Biergarten, Lederhose, Lebensgefühl. Paulaner setzt im In- und Export alles auf sein weißes Gold. Dabei liegen die größten Wachstumspotenziale längst nicht mehr nur im klassischen Biergeschäft, sondern in einem Cola-Mix und in Bier ohne Alkohol. Nischen, die an Bedeutung gewinnen, als ein Selfmade-Millionär das Klosterbier ins Visier nimmt. Ausgerechnet ein Mann, der aus Beton ein Imperium formte, jedoch von Bier und Braukunst keine Ahnung hat, will Paulaner schlucken. Was folgt, ist ein Übernahmedeal, der das Gleichgewicht der Münchner Bierwelt für immer auf den Kopf stellt. Strom- und Gasverträge vergleichen nervt? Dann ist Wechselpilot genau das Richtige für euch. Der Service sorgt dafür, dass ihr jedes Jahr automatisch im besten Energietarif seid, ohne selbst durch den Tarifdschungel zu müssen. Ihr gebt einmal eure Daten im Tarifrechner ein, registriert euch und Wechselpilot ermittelt für euren Wohnort drei passende Optionen: den Preissieger, eine Expertenempfehlung und eine Öko-Alternative. Ihr wählt aus und Wechselpilot übernimmt den kompletten Wechsel für euch, inklusive aller Kommunikation mit dem Anbieter. Und das Beste: rechtzeitig vor dem nächsten Vertragsjahr bekommt ihr wieder drei neue, bessere Vorschläge. Ihr könnt aktiv entscheiden oder euch automatisch in die Empfehlung wechseln lassen. Bezahlt wird fair. Von eurer tatsächlichen Ersparnis gehen 20% als Servicegebühr an Wechselpilot. Ihr zahlt also nur, wenn ihr wirklich spart. Mit dem Code IMPERIUM20 bekommt ihr außerdem 20 Euro Cashback beim ersten Wechsel. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. (1979) in der Apfelhalle von Paulaner in München. Der Geruch von Hopfen und Schmieröl liegt in der Luft. Die Maschinen sind verstummt. Die Belegschaft steht dicht gedrängt dazwischen. Gleich soll die Geschäftsführung sprechen. Zwei Angestellte aus der Logistik lehnen hinten an der Wand.
Weißt du, worum es geht?
Der Bierfunk munkelt, die Brauerei wäre verkauft worden. Die Rede ist von ausländischen Investoren oder gar von einem Konzern.
Unsinn. Paulaner war immer unabhängig. Wir sind schließlich eine der ältesten Brauereien Münchens. Oder?
Ein Mann im Maßanzug, Ende 50, betritt die Brauerei. Selbstbewusst, kontrolliert, mit einem Lächeln, das ebenso Macht wie Freundlichkeit ausstrahlt. Die versammelte Belegschaft in der Halle hält den Atem an.
Grüß Gott miteinander. Mein Name ist Josef Schörkuber. Ich bin der neue Eigentümer Ihrer schönen Brauerei. Aber keine Sorge, ich bin kein Zahlenschubser, kein Fremder. Ich bin Münchner. Ich weiß, was Paulaner bedeutet. Ihnen und den Menschen da draußen.
Ist das nicht dieser stinkreiche Baumogul, dem halb München gehört?
Genau der. Er wird auch der bayerische Goldfinger genannt. Er soll vor wenigen Monaten bereits eine andere Brauerei gekauft haben. Hacker Pschorr.
Was will denn so einer mit zwei Brauereien? Und dann noch welche, die ihr Leben lang Konkurrenten waren?
Ja, man erzählt sich, der Schörkhuber hätte Hacker Pschorr nur wegen der Immobilien gekauft. Diverse Grundstücke in bester Lage, mitten in der Stadt, die sollen mehr wert sein als die Brauereianteile, für die er bezahlt hat.
Nicht dein Ernst. Und mit Paulana gehört ihm jetzt auch noch der Nockerberg.
Vielleicht will er mit den beiden Traditionsbrauereien sein Beton-Image aufpolieren. Er soll nicht gerade der umgänglichste sein. Von je zornig, herrisch bis nachtragend habe ich schon alles gehört.
Ich muss zugeben, eine eigene Brauerei zu haben, ist der Traum eines jeden Bayer. Aber ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ich habe diese Brauerei nicht gekauft, um sie zu verändern, sondern um sie zu bewahren. Sie brauen hier kein Produkt, sie brauen ein Stück München. Und das soll so bleiben.
...1979 übernimmt Josef Schörkhuber für 100 Millionen D-Mark die Mehrheit an Paulana. Heute rund 145 Millionen Euro. Der Münchner Selfmade-Unternehmer, der vom Bau- und Immobiliensektor zu einem der reichsten Männer der Stadt aufgestiegen war, hatte kurz zuvor bereits die Aktienmehrheit an der Hacker Pschorr Brauerei für 80 Millionen D-Mark erworben, sowie weitere Brauereien aus dem Umland. So entsteht binnen weniger Monate ein Unternehmensverbund, der rund die Hälfte der Münchner Bierproduktion kontrolliert. Unter dem Dach der neu gegründeten Holding, der Bayerischen Braubeteiligungs GmbH und Co. KG, werden die Traditionsmarken fortan gebündelt. Mit Paulana als Zugpferd. Josef Schörkhuber verfolgt mit seinem Einstieg keine bloße Investition. Er will brauen, bauen und Besitz miteinander verzahnen. Er erschafft ein neues Kraftzentrum der bayerischen Bierwirtschaft. Aus einer Münchner Traditionsbrauerei wird so ein Unternehmen, das nun zu einem größeren Konzernverbund gehört, gesteuert von zentralen Entscheidungen, die längst nicht mehr nur in der Brauerei getroffen werden. Schörkhuber bringt so nicht nur das Biergeschäft unter sein Dach, sondern auch sämtliche Immobilien der Brauereien. Damit endet die Eigenständigkeit einer der ältesten Münchner Brauereien. Paulana wird Teil eines Konzerns, in dem Bier nur noch ein Geschäftsfeld unter vielen ist. ...1986 in der Sudhalle von Paulana. Es läuft die erste Testcharge eines neuen Produkts. Zwischen Braukesseln und Kontrollanzeigen steht der alte Braumeister, neben ihm Josef Schörkhuber höchstpersönlich.
Ein alkoholfreies Weißbier. Welch ein Sakrileg. Die Welt ändert sich, mein Lieber. Null Promille am Steuer, Fitnessstudios an jeder Ecke und joggende Menschen vom Isarufer bis rauf in den englischen Garten. Die Leute wollen gesünder leben. Wer genießen will, trinkt Bier. Wer ewig leben will, säuft Wasser. Wenn es so einfach wäre. Clausthaler ist mit 55% Marktanteil unangefochtener Spitzenreiter bei alkoholfreien Bieren. Vor 7 Jahren gestartet und sofort einen Nerv getroffen. Wir müssen mit der Zeit gehen. Mit der Zeit gehen. Sie und Ihr Vorstand haben gut reden. Sie müssen das Bier ja nicht brauen. Das Entalkoholisieren von Weißbier ist nicht ohne. Zum Glück haben wir einen der besten Braumeister des Landes. Wenn es einer kann, dann du. Warten Sie mit den Lorbeeren, bis wir die Testcharge gleich im Glas haben. Und wissen, ob das alkoholfreie Bier noch nach Bier schmeckt. Solange wir warten, verrat mir doch mal, wie das überhaupt abläuft. Nun, wir brauen es zuerst wie jedes Weißbier. Mit Hefe, Malz und jeder Menge Zeit. Dann entziehen wir den Alkohol. Langsam, unter Druck, bei niedriger Temperatur. So bleibt das Aroma erhalten. Aber mit Ruhe und Geduld. Wenn es zu heiß wird, verdampfen die Aromen. Die Banane, die Nelke, alles weg. Dann könnte das schöne Paulana plötzlich wie Spülwasser schmecken. Der Moment der Wahrheit. Hier ist das erste alkoholfreie Weißbier der Welt. Von wegen Spüli. Das schmeckt gut. Fast wie das echte.
1986 genehmigt der Vorstand unter der Kontrolle von Josef Schörkuber die Markteinführung des Weizinger Weiße. Laut Unternehmensangaben das erste alkoholfreie Weißbier der Welt. Ein Meilenstein, der sich strategisch an eine gesundheitsbewusste Zielgruppe richtet. Schörkuber treibt den technischen Ausbau der Brauerei konsequent voran. Zweistellige Millionensummen fließen in neue Braukessel, automatisierte Abfüllanlagen und eine Logistik, die den Export auf ein neues Niveau hebt. Unter seiner Führung steigert Paulaner den Produktionsausstoß kontinuierlich. Auch dank einer boomenden Weißbierlinie, die sich zu einem der stärksten Umsatztreiber entwickelt. Zwar kämpft das Unternehmen mit den Kosten der anhaltenden Expansion, dennoch drängt Paulaner in den 1980er Jahren gezielt auf internationale Märkte. Erst nach Italien und Österreich, dann bis nach Japan und in die USA. Schörkuber denkt noch größer und bringt die Produktionskapazitäten der Brauerei an ihre Grenzen, als er seine Unternehmensgruppe zum größten Abfüller der Coca-Cola Company in Deutschland macht. Über 1 Million Hektoliter jährlich, plus 500.000 eigene Erfrischungsgetränke. Auch die Paulaner Spezi mit einer eigenen Cola-Orangen-Rezeptur gehört dazu. Noch mit überschaubarem, aber langsam wachsendem Absatz. 350 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung präsentiert sich das Klosterbier als Münchner Traditionsbetrieb mit globalem Anspruch und einem flexiblen Portfolio. Ein Brauhaus, das sich selbstbewusst als Innovationsführer inszeniert, gestützt durch das Kapital der Schörkuber-Gruppe, strukturelle Modernisierung und den Glauben an unbegrenztes Wachstumspotenzial. Doch dieser Glaube wird bald auf eine harte Probe gestellt, wenn Vision und Größenwahn auf eine Realität prallen, die selbst ein Schörkuber nicht beherrschen kann. November 1990, am Sitz der Schörkuber Unternehmensgruppe in München. Es herrscht gespannte Stille. Josef Schörkuber steht am Kopf des Tisches. Sämtliche Augen seines Paulaner Vorstands sind auf ihn gerichtet.
Meine Damen und Herren, die Mauer ist gefallen. Familien liegen sich in den Armen. Und uns liegt ein völlig neuer Markt zu Füßen, 3-mal so groß wie Bayern.
Sie wollen jetzt in den Osten expandieren?
Nicht wollen, werden. Jede Stadt zwischen Erfurt und Rostock soll Paulaner kennen. Noch bevor Becks oder Warsteiner den ersten Laster losschicken.
Bei allem Respekt, Herr Schörkuber, die Menschen dort trinken kein Weißbier. Das ist ein süddeutsches Produkt.
In den neuen Bundesländern soll vor allem Pils getrunken werden.
Ob Weißbier oder Pils, Hauptsache Paulaner. Die Brauereien dort sind alt, vom Sozialismus ausgehöhlt, mit Technik aus den 50ern. Das ist unsere Chance.
Das wird teuer. Neue Vertriebskanäle, neue Standorte, neue Arbeitskräfte.
Ich scheue weder Ausgaben noch Arbeit. Und das erwarte ich auch von meinem Vorstand. Wir investieren jetzt, was nötig ist, und werden später die Früchte ernten. Glauben Sie mir, wenn wir jetzt zögern, übernehmen andere.
Und was ist, wenn der Markt einbricht? Wenn die Euphorie vorbei ist?
Paulaner hat Pest und Kriege überstanden. Da werden wir ja wohl auch die neuen Bundesländer meistern.
Im Sommer 1990 investiert Paulaner 92 Millionen D-Mark in den Osten. Heute etwa 100 Millionen Euro. Binnen weniger Monate entstehen so 11 neue Vertriebsstandorte, eine Kooperation mit Sachsenbräu in Leipzig und später sogar eine eigene Tochterfirma, Leipzigbräu. Die Verkäufe schnellen hoch auf knapp 180.000 Hektoliter im ersten Jahr. Doch der Triumph ist teuer erkauft. Bereits ein Jahr später schreibt Paulaner ein erstes Minus von 14 Millionen Mark, heute rund 20 Millionen Euro. Die Euphorie im Osten über die Westprodukte verpufft und die Kaufkraft sinkt. Trotzdem setzt Schörkuber seinen Plan unbeirrt fort. Er übernimmt für weitere Millionen ein Brauhaus in Dessau, modernisiert die Anlagen und versucht damit, seine ehrgeizige Expansion im Osten abzusichern. Doch schließlich muss der Konzernchef seinen Fehler erkennen. Das defizitäre Experiment endet 1994. Ohne große Ankündigung, aber mit deutlichen Spuren in der Bilanz. Für Josef Schörkuber ist die gescheiterte Ostexpansion mehr als ein finanzieller Rückschlag. Sie kratzt am Ego eines erfolgsverwöhnten Unternehmers, dem ein untrügliches Gespür für große Geschäfte nachgesagt wird. Er erkennt, dass selbst Großinvestoren wie er scheitern können, wenn regionale Mentalitäten und Konsumgewohnheiten missachtet werden. Nach dem Fehlschlag im Osten steht Schörkuber die nächste Bewährungsprobe bevor. Diesmal nicht wirtschaftlich, sondern ökologisch. Frühjahr 1992, in der Redaktion einer Münchner Lokalzeitung. Das morgendliche Redaktionsmeeting für die kommende Ausgabe beginnt. Der Chefredakteur eröffnet die Runde.
Also, was haben wir für morgen? Olympiabewerbung? Irgendwas mit Verkehr?
Okay, ich hab was. Wasser.
Wasser? Geht es noch etwas ungenauer?
Ich habe die Zahlen der Stadtwerke studiert. Sie wissen ja, ich liebe Statistiken. Und dort steht, dass Münchens Brauereien rund 3 Millionen Kubikmeter Wasser verbrauchen. Pro Jahr.
3 Millionen? Klingt nach viel?
Und ob? Das ist genug, um eine Kleinstadt zu versorgen. Aber es kommt noch besser. Fast die Hälfte davon geht auf das Konto von Paulana.
Interessant. Also wenn das stimmt, dann haben wir eine Geschichte.
Mein Schwager ist Bierbrauer. Der hat mir bestätigt, dass Paulana für einen Liter Bier fast 11 Liter Wasser verbraucht.
Ein Journalist, der kurz davor war, wegzudösen, ist plötzlich hellwach.
11 Liter?
So ist es. Für Kühlung, Reinigung von Mehrwegflaschen und Fässern, zudem aufgrund von ineffizienten Anlagen. Allein die Spülmaschinen für die Glasflaschen verbrauchen wohl bis zu 1,5 Liter Wasser pro 0,5 Liter Flasche.
Das muss wohl dieses Reinheitsgebot sein, von dem die Bierleute immer sprechen. Nur, das wird Paulana nicht gefallen, wenn wir das bringen.
Na, das hoffe ich doch. Der Vorstand der Paulana Brauerei erkennt als größter Wasserverbraucher Münchens die Dringlichkeit der Situation und reagiert mit einem der umfangreichsten Modernisierungsprogramme ihrer Geschichte. Ein Investitionsvolumen von 50 Millionen Mark, heute etwa 47 Millionen Euro, ermöglicht effizientere Produktionsanlagen, Filtertechnik und geschlossene Wasserkreisläufe. Der Wasserverbrauch sinkt von 11 auf 6 Liter pro Liter Bier binnen weniger Jahre. Doch der Optimismus währt nicht lange. Im November 1995 erreicht die Konzernzentrale eine Nachricht, die Paulana und die gesamte Gruppe erschüttert. Josef Schörkuber ist tot. Der Patriarch, Visionär und langjährige Lenker des Konzerns. Ein Mann, der aus Beton und Bier ein Imperium geformt hat. Ein Unternehmer, der aus dem Münchner Traditionsbetrieb eine moderne Brauereigruppe geformt hat. Inmitten dieses Vakuums eskalieren die Fronten. Ein Bierkonzern greift nach der Traditionsbrauerei. Der Spezi-Streit eskaliert und das größte Feuer der Münchner Nachkriegsgeschichte legt das Herz von Paulana in Schutt und Asche. Das war Folge 2 von 4 von Imperium, die Paulana-Story von Studio J. Wenn du mehr über Paulana erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Der Salvator auf dem Nockerberg von Richard Winkler und die 350 Jahre Jubiläumsfestschrift von Hannes Burger. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Ben Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Diese Folge wurde geschrieben von Orlindo Frick. Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier. Executive Producer Janis Gebhardt. Tonassistenz Axinia Dorn. Das Sounddesign hat Fanny Huda gemacht. Gemischt von Fabian Klinkel.